Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Ausgabe des Falter Radio. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und ich habe eine sehr außergewöhnliche Diplomatin heute zu Gast, Shora Hashemi. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Hashemi, Sie arbeiten in der Entwicklungszusammenarbeit im Außenministerium, Sektion 7, und sind eine genaue Beobachterin der iranischen Proteste, der iranischen Revolution, die im Herbst 2022 nach der Ermordung von Mahsa Amini, ihr kurdischer Vorname ist Gina, begonnen hatte und sich nun zu einer Revolution ausgeweitet hat, deren Ausgang ungewiss ist. Nahezu täglich demonstrieren Iranerinnen und Iraner, deren Wut eigentlich nur durch ihren Mut übertroffen wird. Hunderte, wenn nicht Tausende wurden ermordet. 4 Männer wurden bereits hingerichtet, einer öffentlich an einem Hebekran. Shora Hashemi hat diese Proteste intensiv verfolgt. 40.000 Follower verfolgen ihre akribische Dokumentation von Protesten, aber vor allem auch ihre Einordnungen und Erklärungen über die iranische Gesellschaft und das iranische System über Twitter. Für uns ist es heute Anlass zu einem ausführlichen Gespräch über diese Revolution, über ihre Anführerinnen, über den iranischen Staat, über die Reaktionen der Weltgemeinschaft und vielleicht auch ein bisschen über den Alltag einer iranisch-österreichischen Diplomatin selbst. Frau Hashemi, beginnen wir mit den neuesten Nachrichten. Gestern hat sich ein Video verbreitet auf Twitter eines alten Mannes, der am Grab seines Sohnes bitterlich geweint hat. Viele Männer haben dort geweint, viele Frauen. Er beugt sich über einen Erdhügel, auf dem Blumen gelegen sind. Wer wurde hier bestattet und was geschah mit ihm?
Bestattet wurde Mohammad Mehdi Karami, ein 22-jähriger Mann, der am 7. Jänner hingerichtet wurde, gemeinsam mit einem zweiten, mit Majid Rahnavard. Mittlerweile hat der iranische Staat 4 Männer hingerichtet, 4 junge Männer. Mohammad Mehdi Karami war ein junger Karatekämpfer, ein Karate-Champion, sehr erfolgreich. Er stammte aus einem sehr einfachen Elternhaus. Er wurde festgenommen bei Protesten der Iran-Revolution und wegen Krieg gegen Gott bzw. Korruption auf Erden zum Tode verurteilt.
Das sind die zwei Delikte, die man sehr oft hört. Krieg gegen Gott und Korruption auf Erden. Was ist das genau?
Krieg gegen Gott und Korruption auf Erden sind 2 Straftatbestände, die aus dem religiösen Recht kommen, aus der Scharia. Sie basieren auf einer Koransure. Und sie werden sehr gerne vom islamischen Regime angewandt, weil sie fast immer mit der Todesstrafe bestraft werden können, im Gegensatz zu Mord zum Beispiel oder Körperverletzung. Sie werden vor einem Revolutionsgericht verhandelt. Das ist ein sehr konservatives Hardliner-Gericht, das nur eingesetzt wird für diese religiösen Straftatbestände. Fast alle Protestierenden, denen mittlerweile die Todesstrafe droht, werden vor solchen Gerichten geführt und bekommen Anklagen, die eben auf Krieg gegen Gott oder Korruption auf Erden lauten.
Bevor wir zu diesem Justizverfahren kommen, erzählen wir noch ein bisschen was über Mohammed Mehdi Karami. Man kennt sein Bild auf sozialen Medien, er hat den Unterarm mit olympischen Ringen tätowiert gehabt und er ist einer dieser Personen, für die sich eigentlich sehr, sehr viele Leute eingesetzt haben, dass sie nicht hingerichtet wird. Von Amnesty International angefangen bis zu Parlamentariern in den Parlamenten vieler, vieler Länder. Wer war das genau?
Mohammad Mehdi Karami war ein junger Kurde aus der Stadt Bijar, 22 Jahre alt, ein Karatekämpfer, sehr sportlich. Es gibt sehr viele Videos, es kursieren nicht alle Videos online, aber es gibt sehr viele Videos, auf denen er tanzt, auf denen er mit Freunden unterwegs ist. Also ein junger, lebenslustiger Mann, stammte aus einer eher einfachen Familie. Die beiden Eltern sind Papierhändler, also eher so Tagelöhner, kann man sagen. Was den Fall ziemlich außergewöhnlich gemacht hat, war, dass seine Familie sich von Anfang an nicht an die Drohungen des Regimes gehalten hat. Vor allem der Vater, den man ja auf diesem Video am Grab sieht, hat wirklich mit allen Mitteln, die ein einfacher Mensch wie er, ein Arbeiter, zur Verfügung hatte, hat versucht, für seinen Sohn zu kämpfen. Er hat Interviews gegeben, er hat Videos gedreht, gemeinsam mit der Mutter. Auf dem einen Video sieht man auch, wie schwer es sich tut, zu sprechen, weil er sich jetzt nicht so gewählt ausdrücken kann. Also es sind wirklich einfache Menschen aus der Arbeiterschicht, und die aber alles getan haben, um ihren Sohn zu retten.
Wird über so eine Hinrichtung dann im Iran berichtet? Also bekommen die Leute mit, was da passiert, oder ist das vom Staatsfernsehen sozusagen unterdrückt?
Es wird vom Staatsfernsehen gemeldet. Also es gibt vor allem eine Nachrichtenagentur, die Nachrichtenagentur Misan, die der Justiz nahesteht, die diese Hinrichtungen auch berichtet. Allerdings natürlich so, wie es für das Regime passt, also dass da zwei verurteilte Straftäter hingerichtet wurden. Was man aber im Iran immer mit bedenken muss, das sind für die große Mehrheit der Bevölkerung sind das ja Randmedien. Die eigentlichen Medien sind diese Untergrundmedien, das sind Diaspora-Medien, die aus dem Ausland quasi hereinkommen, die man per Satellit empfangen kann. Dort wird alles ganz ausführlich berichtet und natürlich regimekritisch, und sehr viel wird dann einfach auch über Messenger-Kanäle weiterverbreitet im Iran. Also die Leute kriegen alles mit.
Kommen wir zu dem zweiten, der hingerichtet wurde. Es war am 7. Januar. Also vor einigen Tagen, der heutige Podcast wird am 11. Jänner aufgenommen, das war Sayed Mohammad Hosseini. Was wissen wir über ihn?
Sayed Mohammad Hosseini ist ein ganz anderer Fall wiederum. Bei seinem Alter gibt es nicht ganz genaue Angaben. Ich habe immer wieder gelesen, dass er ungefähr 39, 40 Jahre alt war. Auch interessanterweise ein Kampfsportler, allerdings nicht professionell. Das war ein junger Mann, der gänzlich ohne Familie aufgewachsen ist, dürfte schon von klein auf vollweise gewesen sein, dürfte auch schon als Kind gearbeitet haben, also ein Kinderarbeiter, von denen es im Iran gar nicht so wenige gibt. Man hat immer wieder von einem Bruder gelesen, der allerdings nicht auffindbar ist, teilweise auch von einer Schwester, aber das konnte dann nicht bestätigt werden im Endeffekt. Also im Grunde jemand, der keine familiären Strukturen hatte, die sich so für ihn einsetzen konnten, wie im Fall von Mohammad Mehdi Karami. Also für die iranische Gesellschaft ein bisschen ungewöhnlicher Fall, weil ja die Familie doch einen sehr hohen Stellenwert hat und alle meistens Großfamilien haben. Er war ganz allein. Auch er wurde bei Protesten festgenommen, und bei ihm hat man sich relativ leicht getan, ihn auch zum Tod zu verurteilen. Es hätte in seinem Fall niemand eine Kaution aufbringen können. Er selbst war Arbeiter in einer Geflügelfabrik, also auch eben wieder jemand aus der Arbeiterschicht. Und sein Fall hat, glaube ich, sehr viele berührt, weil es bei ihm zum Beispiel nach seinem Tod nicht einmal jemanden gab, der die Leiche entgegennehmen konnte, um sie zu begraben. Also er wurde dann auch quasi also anonym begraben, und es haben dann erst danach, weil so viele Videos kursiert sind, alle möglichen Menschen Blumen hingebracht. Und
sie veröffentlichen immer wieder Videos, immer wieder auch Briefe, die aus den Gefängnissen kommen, aus dem Evrin-Gefängnis, aus dem berüchtigten. Woher kommen diese Informationen? Werden die hinausgeschmuggelt von Beamten, oder geht das offiziell?
Nein, also offiziell geht es nicht. Es ist so, wir Aktivisten, Aktivistinnen sind zum Teil in Kontakt mit iranischen Journalistinnen und Journalisten. Das sind oft Journalisten, die also zum Teil im Iran, aber auch oft außerhalb des Iran sitzen, die aber gut vernetzt sind und die tatsächlich Quellen in den Gefängnissen haben. Deswegen erfährt man auch oft sehr spontan, dass zum Beispiel jemand wieder in eine Einzelzelle gebracht wurde. Das ist dann immer das Zeichen, dass eine Hinrichtung bevorstehen könnte. Und dadurch erfährt man zum Beispiel auch, wenn jemand gefoltert wird, wenn es jemandem besonders schlecht geht. Und solche Briefe werden auch auf diese Art und Weise herausgeschmuggelt.
Kommen wir mal zu den Prozessen. Diese Prozesse sind Schauprozesse, wenn ich das richtig verstanden habe, wo immer wieder dann ein Messer gezeigt wird oder Zeugen auf einmal auftauchen. Wer sind die Richter? Es gibt den berühmten Richter Salavati, der so eine Art wenn man ihn auf Europa umlegen würde, so eine Art Volksgerichtshofsrichter wäre, der besonders brutal ist. Wer ist dieser Mann und lebt er überhaupt noch?
Ja, Richter Salavati ist eine sehr berüchtigte Figur. Das ist ein Teheraner Richter, der dafür bekannt ist, dass er seit Jahren Menschen relativ rasch zum Tod verurteilt, mit Vorliebe politische Gefangene, sehr gerne ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten, also speziell Kurden verurteilt er sehr gern zum Tod. Es gibt immer wieder Berichte darüber, dass Salavati Frauen, die vor Gericht stehen, zum Sex zwingt, damit er ihnen ein besseres Urteil gibt. Ja, das wird immer wieder erzählt.
Das Vergewaltigen von Verhafteten hat überhaupt System, wenn ich die Berichte...
Die Vergewaltigungen in den Gefängnissen haben absolut System. Im Fall von Salavati ist das quasi sogar noch davor. Ja? Also die Frauen müssen mit ihm Sex haben, damit sie eben nicht ins Gefängnis gehen oder nicht die Todesstrafe bekommen. Ein ganz berüchtigter Richter, eine absolut verhasste Figur.
Sie haben selber getwittert, sollte es stimmen, dass er tot ist, weil es gibt die Gerüchte, dass er erschossen wurde von Revolutionären. Sie haben selber getwittert, er soll in der Hölle verrotten.
Er soll in der Hölle verrotten. Also das ist ein Mensch, also ich würde vor Freude tanzen, wenn sich das bestätigen würde. Es gibt, Sie haben das vorhin angesprochen, jetzt seit mittlerweile 4-5 Tagen die Gerüchte, dass er erschossen wurde von Revolutionären vor dem Haus seiner Zweitfrau in Teheran. Diese Gerüchte haben sich noch nicht bestätigt, allerdings ist er seitdem auch nicht mehr aufgetaucht. Also es ist jetzt ein bisschen unklar, was mit ihm ist und wo er ist. Es gibt Vermutungen, dass er untergetaucht ist, weil es eben Drohungen gegen ihn gibt. Und es gibt, wie gesagt, die Vermutung, die speziell in der Diaspora viele teilen, weil sie es natürlich auch gerne glauben würden, dass er tatsächlich ermordet wurde und dass das Regime diesen Tod geheim halten will.
Was auffällt, ist, dass sehr viele europäische Politikerinnen und Politiker, Abgeordnete des Deutschen Bundestags, aber auch des österreichischen Nationalrats, Patenschaften übernehmen von vielen, die in Hinrichtungszellen sitzen. Das sind mittlerweile einige Dutzend. Haben diese Patenschaften Sinn oder ist das eine Art Show?
Die Patenschaften haben, glaube ich, Sinn. Man darf aber, also sie werden jetzt im Endeffekt nicht eine Hinrichtung immer verhindern, das ist klar. Sie haben aber den Sinn, Aufmerksamkeit zu generieren und sie haben natürlich auch den Sinn, eben wie Sie gesagt haben, Abgeordnete, die sich vielleicht bis dato noch gar nicht mit dem Iran beschäftigt haben, dazu zu bringen, sich der Sache auch anzunehmen, weil das natürlich gute Multiplikatoren für die Sache sind. Also insofern haben sie, glaube ich, schon Sinn. Ich glaube, man darf aber jetzt nicht sich darauf versteifen, dass eine politische Patenschaft, so ein Sponsorship wirklich dazu führt, dass dann jemand im Endeffekt nicht hingerichtet wird. Ich finde aber, dass wir stehen jetzt bei 3,5 Monaten Revolution und es sind bis jetzt 4 Demonstrierende hingerichtet worden. Ich glaube, das ist immer noch für das islamische Regime eine vergleichsweise niedrige Zahl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ohne Aufmerksamkeit, ohne Patenschaften schon zu wesentlich mehr Hinrichtungen gekommen wäre.
Kommen wir mal zu dem Beginn dieser Revolution. Die hat begonnen am 13. September 2022. Es hat begonnen mit Mahsa Amini, eine 20 Jahre alte Frau aus der Provinz Kurdistan, die mit ihrer Familie in Teheran zu Besuch war, um Verwandte zu besuchen. Und sie ist nach Angaben von Augenzeugen verhaftet worden in der U-Bahn, weil sie ihr Kopftuch nicht ordentlich getragen hat und soll schon bei der Verhaftung geschlagen worden sein. Zu ihrem Bruder hätte man gesagt, sie würde zu einem Erziehungsbriefing mitgenommen werden und werde in einer Stunde freigelassen. Dazu ist es nicht gekommen. Sie ist mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren worden und die Behörden haben eine körperliche Misshandlung von Amini bestritten, haben erklärt, sie hätte einen Herzinfarkt gehabt. Tatsächlich haben aber CT-Aufnahmen des Kopfes gezeigt, Blutungen, Hirnödeme und Knochenbrüche. Und die Wahrheit war, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tode geprügelt wurde. Was ist nach diesem Fall passiert? War dieser Fall so außergewöhnlich oder hat es solche Fälle öfter gegeben, dass Frauen, die ihr Kopftuch nicht ordentlich getragen haben, zu Tode gekommen sind? Warum hat gerade dieser Fall so kulminiert?
Der Grund, warum dieser Fall so kulminiert hat, ist Einerseits, weil es sofort Journalistinnen gegeben hat, zwei Personen, die darüber berichtet haben. Also eine Journalistin hat über den Fall an sich berichtet und auch sofort sehr klar gesagt, dass diese Frau ermordet wurde. Eine zweite Journalistin ist direkt zum Begräbnis gefahren nach Sakez, in die kurdische Stadt, aus der Mahsa Jina Amini stammt, hat auch von dort Fotos gemacht und Videos und diese geteilt. Also der Fall wurde gleich in die Öffentlichkeit getragen. Das ist für iranische Verhältnisse eher ungewöhnlich. Und der zweite Faktor, der ganz wichtig ist, dass Mahsa Jina Amini eben Kurdin war. Die Kurden stehen der Islamischen Republik extrem kritisch gegenüber und sind sehr gut organisiert, sehr gut vernetzt. Und im Grunde hat diese Revolution ja mit ihrem Begräbnistag, mit dem 16. September begonnen, weil ihr Begräbnis schon die erste große Demonstration dieser Revolution war. Ob solche Fälle vorher schon passiert sind, kann ich nicht ausschließen. Ich glaube, der Unterschied ist einfach nur, dass es diesmal gleich an die Öffentlichkeit getragen wurde und dann auch gleich über soziale Netzwerke aus dem Iran auch hinausgetragen wurde.
Was ist dann passiert? Dann hat man gesehen, es gab auf einmal Demonstrationen an Universitäten, an Schulen. Man hat auf einmal Schulmädchen gesehen, die ihr Kopftuch abgenommen haben, die dem Lehrer den Mittelfinger gezeigt haben oder dem Revolutionsführer den Mittelfinger gezeigt haben. Das waren Bilder, die man vorher aus dem Iran nicht kannte und die wahrscheinlich zu höchsten Strafen geführt haben. Warum war das auf einmal möglich?
Weil der Tod von Mahsa Jina Amini speziell in den Köpfen dieser ganz jungen Generation sofort etwas ausgelöst hat. Also gerade diese ganz jungen Mädchen, die konnten sich alle, das ist meine Vermutung, sehr, sehr stark mit dieser jungen Frau identifizieren. Alle haben sich gedacht, das hätte ich sein können, weil im Grunde alle ihr Kopftuch nur mehr irgendwie nach hinten gerutscht tragen und hautenge Kleidung und geschminkt sind. Ja, also ich glaube, speziell für die Frauen stand am Anfang dieser Faktor, das hätte ich sein können, und Kopftuch und Selbstbestimmung im Vordergrund. Männer haben sich dann eigentlich auch nach einigen Tagen dem Ganzen sofort angeschlossen. Und das Ganze ist dann von einer, also ich würde sagen, begonnen hat es dann als feministische Revolution und ist mittlerweile zu einer richtigen Revolution mit allem drum und dran geworden.
Weiß man, was mit den Mädchen passiert ist, die den Mittelfinger gezeigt haben, die Lehrer ausgelacht haben, die den auch ein interessantes Phänomen, das sogenannte Turban werfen. Das hat man in den sozialen Medien gesehen, dass Jugendliche sich angeschlichen haben zu Mullahs und ihnen von hinten den Turban runtergeworfen haben oder sie überhaupt attackiert haben. Weiß man, was mit diesen Jugendlichen passiert ist?
Ja, also die Schülerinnen, die zum Beispiel Mittelfinger gezeigt haben, ihre Kopftücher runtergegeben haben, da wurden sehr viele direkt festgenommen. Viele wurden über Kameras in den Schulen, das ist auch vielleicht nicht so bekannt, dass dort wirklich alles überwacht wird, wurden ausgeforscht und auch mitgenommen. Viele Schülerinnen sind in Psychiatrien gelandet. Manche sind in diesen, ich will nicht sagen Umerziehungslager, das wäre zu hart, aber es gibt diese Disziplinierbehörden, wo sie dann neu geschult werden, damit sie die religiösen Werte einhalten, die Hijab-Vorschriften besser eingehalten. Also bei manchen war das die Sanktion. Vielfach mussten die Eltern Verwaltungsstrafen zahlen. Es gab auch Berichte über junge Mädchen, die totgeprügelt wurden. Ein Fall wurde ganz stark in den sozialen Medien berichtet. Das war eine 15-jährige, Asra Panahi, die wurde im Klassenzimmer totgeprügelt mit einem Schlagstock von einem Basiji. Also diese
Basiji, wir werden dazu kommen, was ist ein Basiji eigentlich genau? Man hört diesen Namen immer wieder. Wer sind die Basijis?
Die Basijis, das ist eine Art Freiwilligenarmee, eine paramilitärische Organisation, die der Revolutionsgarde untersteht und im Endeffekt deren Auftragsmörder und Auftragskörperverletzer.
Da reden wir von einigen hunderttausend Iranerinnen und Iranern oder sind das nur Männer?
Da gibt es auch Frauen. Die Frauen sind keine Basijis, die helfen quasi der Revolutionsgarde. Die sind in diesen sittenpolizeilichen Kommandos involviert. Also wir sprechen von 500 bis 600.000 Basijis. Die Revolutionsgarde spricht von 1 Million Basijis, halte ich für übertrieben. Das sind Menschen meistens aus einfachen Verhältnissen, mit wenig formaler Bildung, die sich vor allem aus finanziellen Gründen für die Revolutionsgarde einspannen lassen.
Eine Art Blockwart, Auftragsblockwarte und Auftragsschläger, genau. Und Auftragsmörder, die immer wieder auftauchen mit Motorrädern, man sieht sie immer wieder kommen und sozusagen die Demonstrantinnen und Demonstranten einzuschüchtern.
Genau, also die sind auch in Privatkleidung unterwegs und mit ihren Privatautos.
Was auffällt, auch wenn man soziale Medien verfolgt, ist, dass der Protest zum Teil durchaus Humor hat. Es gibt die sogenannte Kotelett-Bewegung. Was ist das?
Also die Kotelett-Geschichte, da geht es um den ehemaligen Kommandeur der Al-Quds-Brigade, der Revolutionsgarde. Also die Revolutionsgarde hat eine Einheit, die auf Auslandsaktivitäten, sagen wir so, spezialisiert ist, die also eigentlich Anschläge im Ausland verüben und die Konflikte in den Nachbarländern unterstützen. Und das war dieser berüchtigte General Qasem Soleimani. Der wurde in der Nacht vom 2. auf den 3. Jänner 2020 im Irak ermordet durch einen US-Drohnenangriff, einen gezielten Drohnenangriff, muss man dazu sagen. Das war ein Rache Akt der USA. Und das Interessante ist, das wurde oft nach außen hin so getragen, dass da ist ein iranischer Nationalheld ums Leben gekommen. Und das
eine riesige Propaganda.
Eine riesige Propagandamaschinerie.
Also Plakate von ihm und Banner,
genau.
Und
genau.
Ein Volksheld oder ein
Märtyrer. Ein Volksheld ist von den USA ermordet worden. Das haben auch die Lobbyisten in Europa und in den USA so weitergetragen. Und die Wahrheit ist aber, dass im Iran selbst sein Tod gefeiert wurde von Anfang an. Und die Iraner sagen, er ist mit diesem Tod zu einem Kotelett geworden. Und Kotelett ist ein Fleischlaberl, würde man auf Österreichisch sagen. Und um diesen Ausspruch des Kotelett-Werdens hat sich jetzt wirklich so eine Art Festtagsmaschinerie wiederum entwickelt. Also das Ganze wird gefeiert, das nimmt wirklich riesige Ausmaße an. Ich habe es versucht, ein bisschen in den sozialen Netzwerken zu zeigen. Die Leute verkleiden sich als Fleischlaberl und alle kochen an dem Tag ein Kotelett.
Also ein nationaler Spott gegenüber einer Figur, die dem Regime sehr wichtig ist.
Genau, er wird verhöhnt. Die Banner, diese vielen Banner im Land, die Sie erwähnt haben, werden angezündet. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich von angezündeten Bannern gepostet habe. Also Sie wollen damit natürlich auch zeigen, das, was ihr nach außen verkauft, das stimmt nicht und so sehen wir das nicht.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Was passiert dann, wenn man jemanden schnappt, der seinen Banner anzündet? Wird der bestraft? Ist das ein Schwerverbrechen oder ist das...
Das kann tatsächlich zum Tod führen. Also,
das heißt, es ist eigentlich eine wahnsinnig mutige Bewegung.
Es ist eine unglaublich mutige Bewegung. Es können Sachen wie Slogans auf eine Hausmauer schreiben, können eben durch Krieg gegen Gott oder Korruption auf Erden mit dem Tod bestraft werden.
Was für Proteste erleben wir noch? Wir haben über das Turbanwerfen gesprochen, das im Westen sehr... sozusagen mit Belustigung aufgenommen wurde. Es gibt mittlerweile einen Karikaturenwettbewerb von Charlie Hebdo, wo genau dieses Werfen karikiert wird. Wird das im Iran wahrgenommen vom Regime oder ist das etwas, was so nebenbei witzig scheint oder hat das eine symbolische Bedeutung?
Das wird absolut wahrgenommen und gerade beim Turbanwerfen, das haben sie am Anfang versucht zu ignorieren. Aber irgendwann haben sie dann sogar einen neuen Straftatbestand geschaffen, der dieses Turbanwerfen bestraft. Und sie haben dann auch angefangen, wirklich die Leute auszuforschen und festzunehmen. Es gab dann auch einen sehr tragischen Fall von einem 16-jährigen Jungen, der wegen eines Turbanwurfs festgenommen wurde, offenbar so stark gefoltert wurde, dass er dann 2 Tage nach seiner Entlassung Selbstmord begangen hat. Also das ist zum Teil sogar ziemlich ausgeartet und das Regime fühlt sich selbst durch diese Kleinigkeiten unglaublich bedroht.
Kommen wir ein bisschen zu dieser Revolutionsbewegung. Die Aktivistinnen und Aktivisten, wie vernetzen sich die untereinander? Man hört immer wieder, das Internet sei abgeschaltet. Stimmt das überhaupt? Kann man sich über das Netz vernetzen? Wie informieren sich die Leute untereinander? Und wie haben sich die Proteste, die jetzt stattfinden, wie unterscheiden sich die von denen im September und im Oktober?
Also zur ersten Frage, das Internet ist nicht ganz abgeschaltet, das geht auch nicht, weil es auch viele Unternehmen benötigen, das ganze E-Commerce und so weiter, das ist im Iran relativ wichtig. Was sie machen, ist, sie drosseln das Internet zu unterschiedlichen Tageszeiten und Nachtzeiten in unterschiedlichen Gebieten, je nach Protesten und Demos. Es gibt aber Möglichkeiten, das zu umgehen.
Elon Musk hat den Starlink gerade aktiviert, haben wir gelernt.
Also wir haben, es gibt Starlink-Geräte, die aktiviert sind, gar nicht so wenige, es wurden relativ viele ins Land geschmuggelt. Es gibt aber auch, abgesehen von Starlink, die Möglichkeit, in den kurdischen Grenzgebieten haben viele Handyverträge im Irak laufen. Das heißt, wenn das Internet im Iran gedrosselt oder sogar tatsächlich abgeschaltet würde, könnte man immer noch über kurdische Server, die quasi vom Irak die Verträge haben, Videos weiter ins Ausland tragen. Und das wurde am Anfang sehr stark genutzt, als es die Starlink-Geräte noch nicht gab. Also ganz ausschalten können sie es nicht, aber wir merken natürlich schon, es gibt Zeiten, wo sehr viel weniger reinkommt, weil einfach wieder ganz stark gedrosselt wird.
Wir sehen unheimlich mutige Proteste, aber wir sehen eben auch einen erschreckend brutalen Staat. Und viele fragen sich, wie dieser Staat eigentlich funktioniert. Es ist eine sehr komplizierte Verfassung, die der Iran hat, die sich auch unterscheidet von vielen anderen Gottesstaaten. Auf welchen Säulen steht dieses Regime? Wenn wir so ein bisschen Verfassungskunde des Iran machen würden, wie teilt sich dieser Staat? Wir haben gelernt, es ist ein republikanischer Teil und ein theokratischer. Vielleicht beginnen wir mit dem theokratischen Teil. Wie organisiert sich der?
Ja, also der Iran hat tatsächlich ein weltweit einzigartiges, im negativen Sinn, System. Der Iran hat eine Verfassung, die auf einem religiösen Prinzip beruht. Und dieses religiöse Prinzip ist die Herrschaft des Rechtsgelehrten, die Velayat-e Faqih. Dieses Prinzip stammt von Ayatollah Khomeini, dem Gründer der Islamischen Republik.
Der 1979 in der iranischen Revolution den Schah
abgesetzt hat, genau, und aus dem französischen Exil zurückgekehrt ist. Der Schah musste fliehen und er hat übernommen.
Durchaus eine Hoffnungsgestalt, damals auch vieler Linker.
Ja, also Khomeini wurde euphorisch empfangen, als er zurückgekehrt ist. Er war die Führungsgestalt für alle, die nicht dem Schah angehört haben, der Linken, der Rechten, der Progressiven, der Moderaten und der Hardliner-Kleriker. Also alle haben an ihn geglaubt. Das ist auch bis heute, muss ich sagen, das große Trauma der iranischen Linken, dass sie eigentlich die nützlichen Idioten für Khomeini waren. Und Khomeini hat dann dieses Verfassungsmodell, das er im Exil ausgearbeitet hat, das hat er dann komplett umgesetzt. Und dieses Modell sieht vor einen theokratischen Teil, der aus ihm selbst besteht, als Revolutionsführer. Dann einen Expertenrat, der aus 86 Personen besteht, einen Wächterrat, der aus 12 Personen, 6 Geistliche, 6 Juristen besteht. Das ist quasi das theokratische Modell. Und daneben gibt es das republikanische Modell, das sind dann ein Parlament, ein gewähltes und ein gewählter Präsident. Die werden alle 4 Jahre gewählt, also so wie wir das auch kennen.
Aber wer für das Parlament kandidiert, das entscheidet wiederum der theokratische
Teil. Das entscheidet der theokratische Teil.
Das heißt, das Volk kann nicht repräsentiert werden durch Leute, die das Volk gerne hätten, sondern die müssen vorher von den Theokraten genehmigt werden.
Absolut. Also der Wächterrat muss das alles genehmigen. Der Wächterrat kann auch Gesetze wieder aufheben, die das Parlament beschlossen hat. Der Wächterrat prüft auch alle Gesetze. Also das Parlament und der Präsident haben eine ganz untergeordnete Rolle in diesem System. Also die Hauptleitfigur ist der Revolutionsführer selbst. Der nur von diesem sogenannten Expertenrat abgewählt werden kann. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, weil er die Mitglieder ja selbst ernennt.
Kommen wir zu den Revolutionsgarden, die jetzt offensichtlich eine ganz wichtige Rolle spielen. Wer sind diese Revolutionsgarden? Woher kommen die?
Die Revolutionsgarden, das sind eigentlich die Wächter der Revolution. Das ist eine militärische Einheit, die auch entstanden ist mit der Islamischen Revolution, weil man natürlich der Armee, dem echten Militär, die heißt Artesh, nicht vertraut hat. Das war das Militär, das unter dem Schah schon bestanden hat. Da war das Vertrauen gering. Also hat man quasi eine Parallelstruktur aufgebaut, die Revolutionsgarde. Das sind heute um die 190.000 bis 200.000 Personen, die vor allem innenpolitisch wirksam sind, also die halt schauen, dass die islamischen Gesetze eingehalten werden. Und für ihre Auslandsaktivitäten haben sie eben diese sogenannte Al-Quds-Brigade, die dann Terrorattentate im Ausland begeht, beziehungsweise auch sehr oft Oppositionelle überwacht und umbringt.
Passiert das in Österreich?
In Österreich ist das passiert in den 90er Jahren. Da wurden 3 politische Figuren aus der Opposition, Kurden, umgebracht. Das ist ein, finde ich, bis heute wirklich ein Riesenskandal.
Weil damals der damalige Außenminister Alois Mock gemeinsam mit dem damaligen Innenminister dafür gesorgt hat, dass die relativ schnell das Land verlassen können.
Die konnten das Land verlassen, die wurden mit der Polizei eskortiert bis zum Flughafen und durften wieder abreisen. Begründet wird das offenbar damit, dass es Drohungen gegeben hat von Seiten des Regimes gegen in Österreich lebende Iraner. Man hat scheinbar offen gedroht, dass da anderen Leuten auch noch was passiert. Aber das ist also wirklich ein Behördenskandal, ein politischer Skandal, der eigentlich aufgearbeitet gehört hätte.
Gibt es in Österreich eigentlich, gestern wurde der Verfassungsschutzbericht vorgestellt über Spionagetätigkeiten ausländischer Mächte. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in Österreich auch überwacht werden vom iranischen Regime? Sie haben da eine sehr exponierte Rolle.
Ja, ich habe eine sehr exponierte Rolle. Ich bin mit Klarnamen unterwegs. Also ich fühle mich nicht beobachtet auf der Straße, aber ich weiß natürlich, dass jeder Satz, den ich in den sozialen Netzwerken schreibe, dass das alles registriert wird.
Das heißt, Grüße gehen jetzt raus an die...
Grüße gehen raus an die
Revolutionsgarden und das iranische Regime.
Ja, und natürlich auch an die Botschaft hier. Liebe Grüße. Und ja, natürlich, also es ist ein Risiko, das ich auch eingehe. Ich habe ja auch Familie im Iran, aber es nutzt nichts. Man muss einfach etwas tun und man kann, das habe ich auch gelernt durch die letzten 44 Jahre, man kann nicht alles immer anonymisiert und im Kämmerlein, im Geheimen machen. Man muss das offen machen.
Wir werden über Ihre Familie noch sprechen. Mhm. Was mich noch interessieren würde, wie unterscheidet sich jetzt, abgesehen von der verfassungsmäßigen Ordnung, aber das, was wir da im Iran sehen, diese Brutalität gegen Leute, gegen das Regime aufbegehren, ist das in anderen Ländern, das ist ja oft das Argument, das vorgebracht wird, das ist in Saudi-Arabien nicht anders, das ist in Afghanistan nicht anders, unterscheidet sich der Iran, seine Gesellschaft, da von anderen Ländern, in denen sozusagen gottesstaatliche Organisationen herrschen?
Von der Bevölkerung her? Ja, absolut. Also der Iran hat mittlerweile, eine sehr junge Gesellschaft. Das heißt, es sind, da gibt es Zahlen, entweder zwischen 50-60% der Gesellschaft sind unter 30. Also das muss man sich einmal vorstellen. Und das ist eine Generation, die größtenteils mittlerweile völlig entislamisiert sind. Das sind Leute, die mit der Religion nicht nur nichts anfangen können, sondern die sie regelrecht ablehnen. Und da in diesem Punkt unterscheidet sich die iranische Gesellschaft, glaube ich, enorm von arabischen Gesellschaften drumherum. Und das ist auch der Faktor, der bis jetzt, glaube ich, falsch eingeschätzt wurde. Also man hat bis jetzt schon immer sehr stark gedacht, ja, das ist eine Diktatur, das ist autoritär, aber es ist doch das, was die Leute wollen und das stimmt einfach für diese junge Generation nicht mehr und die sind zahlenmäßig größer als alle anderen.
Kommen wir ein bisschen auf die internationale Ebene. Die Weltgemeinschaft schaut dieser Revolution jetzt eigentlich seit 3-4 Monaten zu und man hat nicht das Gefühl, dass es sozusagen wirklich große Sanktionen gibt. Ein großer Streitfall ist die Frage, ob die Revolutionsgarden auf die Terrorliste kommen. Was würde das bewirken? Da wird jetzt gerade gerungen, die Deutschen und die Franzosen sind da eher dagegen. Annalena Baerbock hat gestern auf die Franzosen verwiesen, hat ein Rechtsgutachten vorgelegt. Was würde denn, das wäre denn das, der Sinn, die Revolutionsgarden auf eine Terrorliste zu setzen?
Also es gibt einen rechtlichen Sinn und einen politischen. Der rechtliche Sinn wäre, dass alle diese Personen, diese ungefähr 200.000 Personen, die der Revolutionsgarde angehören, mit Einreiseverboten belegt würden, ihre Vermögenswerte, das darf man nicht unterschätzen, die haben sehr viel Vermögen außerhalb des Iran, dass das alles eingefroren werden würde. Das hätte Konsequenzen für das Aufenthaltsrecht, für das Asylrecht. Also wie gesagt, das sind Leute, die zum Teil schon hier sind, die könnte man ausweisen. Und politisch hätte es natürlich den Sinn, dass die EU als Ganzes einfach sagt, wir brechen mit euch, wir brechen mit der Islamischen Republik. Das ist ein ganz großer Schritt.
Das heißt, jetzt können die ganz frei reisen. Man sieht ja auch immer wieder Videos, wo sie Urlaub machen, im Westen sehr oft mit unverhüllten Frauen, alle westlichen Privilegien genießen, ihre Kinder auf westliche Schulen schicken. Das wäre alles nicht mehr möglich.
Das wäre nicht mehr möglich. Also jetzt können die Leute, die schon sanktioniert sind, natürlich auch nicht reisen, aber das sind die Spitzen. Ja. Alle, die darunter sind, reisen frei, die haben Wohnsitze zum Teil woanders, die haben sehr viel Vermögen im Ausland. Wie gesagt, die Kinder leben alle im Westen, ihre eigenen Kinder lassen sie nicht in dem System aufwachsen. Also das könnte man damit auf jeden Fall ändern. Und wie gesagt, politisch wäre das eben eine ganz große Sache, weil man damit im Grunde diese formalen Beziehungen mit dem Regime auf ein Minimum reduzieren würde und das Regime ganz stark unter Druck setzt. Also es wäre ein Auftrieb für die Revolutionsbewegung.
Jetzt sagen wahrscheinlich die westlichen Diplomaten, das können wir aber nicht machen, weil wir wollen ja noch das Atomabkommen mit dem Iran verhandeln und das würde den Iran gegen uns aufbringen. Teilen Sie dieses Argument?
Nein, weil das Atomabkommen, es ist von der Idee her eine gute Idee, ja, dass man sagt, der Iran reichert weniger an. Dafür werden die Sanktionen formal aufgehoben. Das Problem ist, dieses Atomabkommen führt dann im Endeffekt dazu, dass durch die Aufhebung der Sanktionen sehr viele Gelder wieder frei werden und diese Gelder natürlich wieder in die Kassen der Revolutionsgarde fließen und sie damit weiter ihren Unterdrückungsapparat einerseits finanzieren, aber auch den Staat damit, glaube ich, sanieren könnten. Darf ja die wirtschaftlichen Probleme nicht vergessen. Der Iran ist ja halb bankrott. Und das würde einfach dieses System wieder für die nächsten Jahrzehnte einzementieren. Und es ist sowieso immer ein bisschen fraglich gewesen, A, ob der Iran sich an diesen Vertrag je halten würde, also ob die Anreicherung dann nicht einfach im Geheimen stattfindet, und B, wie weit der Iran überhaupt ist. Also es ist die Frage, ob sie überhaupt in die Nähe einer Atombombe schon gekommen sind.
Sie kritisieren auf Twitter immer wieder, dass sich westliche Staatenlenkerinnen und Staatenlenker von den falschen Figuren beraten haben lassen, dass wir auf die falschen Leute hören. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Ja, also das Hauptproblem ist, der Iran ist eigentlich so ein schwarzes Loch für die meisten. Ja, die wenigsten verstehen dieses System, kennen dieses System, setzen es eben gleich mit arabischen Ländern, glauben, Nahost, das ist so ein Gebilde. Und der Iran ist halt ein sehr spezieller Fall. Man muss sich wirklich tief damit auseinandersetzen. Und weil das eben für viele zu anspruchsvoll ist und nicht die Zeit da ist, holt man sich Berater. Und diese Berater sind nun mal oft in den letzten Jahrzehnten Leute gewesen, die dem Regime eigentlich nahestehen und die Messages dieses Regimes in einer geschönten Form weitertragen. Ja, also Leute, die diesem sogenannten Reformlager angehören, das im Grunde auch Establishment ist, vielleicht in einer schöneren Hülle verpackt und vielleicht mit weniger Hinrichtungen, aber auch trotzdem eine islamische Diktatur. Und das ist ein ganz großer Kritikpunkt. Und ich muss sagen, ich habe wirklich auch das Ausmaß unterschätzt dieser Berater und Beraterinnen. In Österreich ist es jetzt vielleicht nicht das Riesenthema, aber in Deutschland ist es ein großes Thema und in den USA ist es ein ganz enormes Thema. Also da sitzen wirklich Leute in Thinktanks, die werden dann in die Ministerien geholt.
Auch von der grünen Außenministerin
derzeit? Auch von der grünen Außenministerin derzeit, ja. Ich meine, der eine konkrete Fall, der sitzt jetzt vielleicht nicht im Auswärtigen Amt, aber
wer war das? Können wir das ein bisschen erzählen?
Adnan Tabatabai,
wer ist
der Mann. Der hat, das ist ein weiß nicht, Nahostwissenschaftler, weiß eigentlich gar nicht genau, ob er Islamwissenschaftler ist oder Arabist, aber der setzt Projekte um für das Auswärtige Amt, so wird das begründet. Sie bezeichnen ihn nicht direkt als Berater, aber das ist jemand, der familiär aus der Khomeini-Familie stammt und immer wieder, wenn man so alte Interviews von ihm nachliest oder Stellungnahmen, immer wieder eigentlich die Propaganda des Regimes in einer für Europäer verständlichen Sprache wiedergibt. Und auf solche Leute zu setzen, ist
also so ein Ohrenbläser, so ein gottesstaatlicher, der
genau.
auf eine sanfte Art.
Auf eine sanfte Art und immer wieder meint, nein, man kann das von innen heraus reformieren, das System, und je besser die Handelsbeziehungen sind, desto besser ist das quasi auch für gesellschaftliche Änderungen. Also der immer wieder versucht, dieses Appeasement, das eigentlich stattfindet, auch zu begründen. Ja, und dem Ganzen Recht zu geben. Und auf solche Leute wird eben vielfach gesetzt, ganz stark auch in den USA. In den USA gibt es sowieso Fälle, die dann auch belegt wurden, dass Leute auch wirklich bezahlt wurden vom Regime dafür. Ja, und damit muss man einfach jetzt brechen. Also das muss aus meiner Sicht ein Ende haben.
Kommen wir zu einem Abschluss. Bei Ihnen ist das Private auch ein bisschen politisch oder das politische Privat. Sie sind die Tochter von geflüchteten Iranern und Iranerinnen, die vor dem Regime geflüchtet sind, die auch im Gefängnis gesessen sind, die möglicherweise auch gefoltert worden sind. Wie sind Sie nach Österreich gekommen?
Wir sind, also meine Mutter, meine Schwester und ich sind 1987 nach Österreich gekommen, also doch einige Jahre nach der Revolution. Mein Vater ist dann 6 Monate später gekommen. Wir konnten eigentlich normal unter Anführungszeichen, also mit dem Flieger nach Österreich kommen. Wir mussten nicht die gefährliche Route über die Berge nehmen und haben dann in Österreich um Asyl angesucht. Wir waren circa ein halbes Jahr in Treskirchen.
In dem Treskirchen, das heute sozusagen überquillt.
Ja, richtig, im Flüchtlingslager.
Haben Sie 6 Monate gelebt? Haben Sie Erinnerungen an Treskirchen?
Nein, ich kann mich leider an nichts erinnern. Also meine absolut erste Erinnerung setzt dann im Kindergarten in Baden. Damals haben wir gewohnt in Niederösterreich ein.
Wie haben Sie die österreichische Gesellschaft damals wahrgenommen?
total positiv. Also für mich, ich habe mich in Österreich wirklich immer beschützt und behütet gefühlt. Ich habe eine schöne... Ich
bin direkt in die Waldheim-Zeit hineingereist. Ja. Also 87, 88, das war so die Zeit Waldheim. Haider ist groß geworden, der Rechtspopulismus hat begonnen. Haben Sie diese Zeit irgendwie in Erinnerung als Kind?
Gar nicht, nein. Ich habe auch, muss ich sagen, weder als Kind noch später großartig Rassismus erlebt. Ich bin sicher privilegiert aufgewachsen, das glaube ich auch. Meine Eltern sind beide Akademiker, wer war nicht arm oder so. Nein, also ich habe mich in Österreich immer sehr behütet gefühlt und sehr sicher gefühlt und ja, und sehr frei vor allem gefühlt.
Aber ist die Familiengeschichte eine Ihrer Triebfedern jetzt so massiv an die Öffentlichkeit zu gehen?
Absolut. Also meine Familiengeschichte, das ist sicher auch Vergangenheitsbewältigung in meinem Fall, dass ich einfach, ich habe ganz stark das Gefühl, dass ich was zurückgeben muss. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass ich etwas entkommen bin, dem anderen nicht entkommen konnten. Und also für mich ist diese Verantwortung jetzt auch keine Last, aber ich will einfach was zurückgeben. Ich habe das Gefühl, ich konnte hier total frei aufwachsen, ich habe Bildung genossen und ich will das jetzt einfach auch ein bisschen zurückgeben, das was ich an Privilegien mitbekommen habe.
Was auffällt ist, Sie sind, und das verhehlen Sie gar nicht, Mitarbeiterin oder Diplomatin im österreichischen Außenministerium. Jetzt könnte man den Eindruck bekommen, Sie dürfen gar nicht reden, weil Sie sind ja eigentlich Vertragsbedienstet oder im diplomatischen Dienst. Warum lässt Sie das Außenministerium so offen sprechen?
Also man muss unterscheiden, ich bin ja nicht im Ausland. Im Ausland wäre das was anderes, da wäre ich wirklich Repräsentantin Österreichs an einer Botschaft, an einer Vertretungsbehörde. Da könnte ich das nicht machen, das wäre klar. Da würde ich Probleme bekommen oder einberufen werden. Da kann man natürlich nicht so offen gegen einen anderen Staat reden. Im Inland bin ich einfach Mitarbeiterin eines Ministeriums und hier gilt die Meinungsfreiheit. Und ich muss wirklich sagen, das Außenministerium hält das auch ein, diesen Grundsatz. Also ich kann frei sprechen. Natürlich, ich verrate keine Amtsgeheimnisse, das ist für mich klar. Aber dass ich die Islamische Republik kritisiere, das wurde mir nicht vorgeworfen.
Frau Schemi, das war ein langer Ritt durch die iranische Revolution, durch die Hintergründe, durch die Welt der Aktivistinnen, durch die Brutalität des Staates. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Shora Hashemi folgen wollen, Sie können das auf Twitter machen. Sie haben einen Twitter-Account, der unter vollem Namen offen ist. Und Sie können dieses Interview auch gedruckt im Falter lesen. Wir freuen uns, wenn Sie ein Falter-Abo nehmen, weil auf diese Weise können wir auch diesen Podcast finanzieren. Ich danke Ihnen für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.